schon den Teil 5 mittlerweile zu dem Thema der Musik im Kontext christlicher Anbetung. Aber wir haben, denke ich, vielleicht hat auch der eine oder andere mal in die Vorträge im Internet reingehört, um das mal nachzuhören. Aber wir haben die Vorträge auch versucht so aufzubauen, dass es nicht unbedingt zwingend aufeinander aufbaut, sondern dass man sie auch gut unabhängig voneinander sich anhören kann. Ich möchte ein bisschen zurückgreifen auf das letzte MBS, um das einfach nochmal uns an bestimmte Dinge zu erinnern, die mir auch sehr wichtig sind, dass wir die gut in Erinnerung behalten. Und die Wichtigkeit des Themas möchte ich nochmal hervorheben. Ich habe jetzt auch in der Zwischenzeit mal einen Vortrag gehört von einem Bruder aus der evangelischen Landeskirche tatsächlich, der einen großartigen Dienst gehalten hat über die Mission und über die Nachfolge und dass das wirklich das Wichtigste in unserem Leben ist, dass wir ein Zeugnis von unserem Herrn sind, dass wir die Menschen wirklich zu Christus führen. Und der Vortrag war wirklich fantastisch, den ich da gehört habe, bis auf der erste Satz, dass er gesagt hatte, dass, und ich möchte das jetzt gar nicht verurteilen, ich sage nur, mit diesen Dingen werden wir konfrontiert, dass eben die Mission das Allerwichtigste sei. Und sicherlich ist die Mission ein ganz wesentlicher und wichtiger Aspekt unseres christlichen Daseins. Und doch glaube ich, wenn wir schon sagen, das eine ist höher als das andere, dann gebührt Gott der erste Platz und geht es vor allen Dingen darum, dass wir zur Verherrlichung Gottes leben, wo natürlich die Mission dann irgendwo mit einbegriffen ist oder inbegriffen ist. Aber ich möchte schon den Fokus mehr darauf legen, dass wir geschaffen worden sind als Anbeter. Und ich möchte auch nochmal zurückkommen hier von Wilfried Plock, den Satz, den er geprägt hat. Wir Menschen sind, den hat er auch nur von anderen, wir Menschen sind als Anbeter geschaffen worden. Wir beten unaufhörlich an, entweder den Schöpfer oder das Geschaffene. Also das ist unsere Mission, unser Auftrag, Gott als diesen großen Schöpfer, Gott zu erkennen und uns vor ihm zu beugen. Und wir haben die Wichtigkeit des Themas, kann man vielleicht, um sich das vielleicht auch zu merken, in einer vertikalen Linie sehen, eine Verantwortung in der vertikalen, also von unten nach oben oder von oben nach unten, und in der horizontalen haben wir eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung Gott gegenüber, das ist die vertikale Ausrichtung, und die horizontale Verantwortung ist, dass wir auch Verantwortung für den Nächsten haben. Und das ist natürlich, dass wir in die Mission gehen, dass wir die Verantwortung haben, Menschen auch von der guten Botschaft zu erzählen, aber auch Hirtendienste zu tun. Auch, das ist auch die horizontale Ausrichtung, dass wir uns kümmern um den Bruder, um die Schwester, die neben uns ist, die vielleicht in Problemen oder Sorgen sind. Also das sind so diese beiden Ausrichtungen, mit denen wir es als Christen zu tun haben. Und da gibt es Überschneidungen. Und ich möchte mal aus Römer 15, Vers 16 einen Bibelvers lesen, wo der Apostel Paulus seinen Dienst als seinen Dienst an den Nationen, also dass er den Nationen das Evangelium verkündigte, als Priesterdienst bezeichnet. Und ein Priester ist immer jemand, der vor Gott steht und Gott anbetet, der ein Opfer bringt. Und da heißt es in Römer 15, Vers 16, das sagt Paulus, um ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, priesterlich dienend an dem Evangelium Gottes. Und jetzt kommt's, damit das Opfer der Nationen wohlangenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Also er verstand auch seinen Evangeliumsdienst als priesterlich dienend, um Gott das Opfer der Nationen zu bringen. Und darin inbegriffen ist sicherlich auch der Gedanke, dass wenn die Nationen zum Glauben kommen, wenn Menschen aus den Nationen zum Glauben kommen, darin inbegriffen ist, dass diese Menschen Anbeter Gottes werden. Der Herr Jesus, das haben wir auch in einem anderen Vortrag schon gesagt, der Herr Jesus ist gekommen zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Da ist der Herr Jesus gekommen und hat gesucht, hat uns gesucht. Und von dem Vater heißt es, der Vater sucht solche als seine Anbeter. Also der Herr Jesus sucht Leute, Menschen, um sie zu erretten, aber dabei bleibt es nicht stehen. Der Vater sucht dann solche, die er zu Anbetern Gottes machen kann. Und wir dürfen nicht damit zufrieden sein, ich sage jetzt mal nur, die Menschen zum Glauben zu führen. Das ist wichtig und das ist gut. Aber wir bleiben auf der Hälfte stehen, wenn wir nur sagen, es geht hauptsächlich darum, dass die Menschen errettet werden. Der Apostel Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 28, den wir verkündigen, also den Herrn Jesus, den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit. Und jetzt wofür? Damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Also nicht, damit jeder Mensch einfach errettet werde, sondern dass er auch seine wahre Position in Christus erkennt. Dass er das, was Gott uns wirklich in dem Herrn geschenkt hat, unsere himmlische Position und Stellung vor Gott, unser Angenommensein, alles, was damit verbunden ist, wirklich auch zu genießen und auch darin eingeführt zu werden. Und beim letzten MBS haben wir dann verschiedene Dinge betrachtet und vor allen Dingen hatten wir uns den Begriff der Anbetung mal im Alten und im Neuen Testament etwas genauer angeguckt, wo das herkam. Und wir haben uns etwas länger mit der Geschichte Abrahams beschäftigt, weil das schon sehr interessant ist, weil Abraham selbst sagt, in dieser Geschichte, wo er Isaak opfert, da sagt Gott zu ihm, nimm deinen einzigen, den Sohn, den du lieb hast. Und dann sagt er, wartet hier, bis wir dorthin gegangen sind, um anzubeten. Also diese ganze Geschichte mit Abraham und Isaak ist eine Anleitung zur Anbetung. Und wir haben dort vier Punkte gefunden, die wichtig sind, auch in unserer heutigen Anbetung. Ohne die die Anbetung nicht auskommt. Und da haben wir, weiß noch jemand diese vier Punkte? Ist gut, dass wir das wiederholen, oder? Der erste Punkt war in der Geschichte, dass der Abraham gehorsam war. Wenn wir Gott anbeten wollen, dann müssen wir einen Geist des Gehorsams zeigen. Als Gott sagte, nimm deinen einzigen, den du lieb hast, da sagt Abraham nicht, das muss ich mir noch mal überlegen, ich komme dann mal darauf zurück. Sondern er machte sich am nächsten Tag früh auf. Wenn Gott etwas sagt, dann war er gehorsam. Das war Punkt 1, den wir gesehen haben. Der Punkt 2 war, dass er etwas gebracht hat, also ich habe das die Kosten genannt, er hat etwas gebracht, was ihm was gekostet hat. Das, was er dort brachte, war das Liebste, das Beste, was er hatte, nämlich seinen Sohn. Das ist aber schön, da kommen die Viersener noch. Herzlich willkommen. Findet da noch einen Platz? Sonst nehmt ihr euch die Stühle von da hinten. Du kannst auch hier hin, ja. Also das erste war Gehorsam bei Abraham, hatten wir letztes Mal gesehen. Und das zweite waren die Kosten. Er hatte etwas gebracht, was ihm wirklich etwas gekostet hat. Das war etwas, was Gott ihm gerade noch vorher gegeben hat, seinen Sohn. Und den gab er jetzt und brachte ihn für Gott dar. Das waren die Kosten. Und wir haben etwas über den Wert gesehen, den Wert, den dieses Opfer auch eben in den Augen Gottes hatte. Der Isaak war ein Bild natürlich von dem Herrn Jesus, wie der Herr Jesus auf Golgatha geopfert worden ist, wie dort Sohn, das Liebste, was Gott hatte, eben geopfert worden ist. Und das war der höchste Wert in den Augen Gottes. Also wir haben den Gehorsam, die Kosten und den Wert gesehen und wir haben dann auch gesehen, was damit verbunden war für Abraham, dass er gesegnet worden ist. Aus dir sollen gesegnet werden alle Nationen. Das hatten wir letzte Mal gehabt. Dann haben wir, und das möchte ich auch nochmal wiederholen, weil es ein Schlüssel ist, um dieses Thema überhaupt zu verstehen, weil im Neuen Testament steht nicht so viel über Anbetung. Und wir haben uns überlegt, warum steht denn im Neuen Testament gar nicht, wenn das so wichtig ist, warum steht denn da im Neuen Testament nicht so viel über Anbetung? Und wir haben dann Dinge, Bibelstellen gesehen, die uns die Verknüpfung gebracht haben mit dem alttestamentlichen Opferdienst. Also die Anbetung im Neuen Testament hat sehr viel zu tun mit dem Opferdienst im Alten Testament. Und wenn wir diese Verbindung gelegt haben, und wir können das zum Beispiel das einfachste Beispiel bei der Frau am Jakobsbrunnen sehen, sie sagte, wo sollen wir anbeten? Sie war eine Samariterin, sie wollte ein Opfer bringen, sie war gewohnt, ein Opfer zu bringen, und das nannte sie Anbetung. Also diese Stelle verknüpft geradezu die Anbetung mit dem Opferdienst. Und ganz klar haben wir das in 1. Petrus 2, Vers 5 gesehen, wo wir heute als Priester bezeichnet werden, geistliche Priester, da bringen geistliche Schlachtopfer. Also auch da wird ganz deutlich gemacht, dass was wir heute zu bringen haben, sind Opfer, sind eben geistliche Opfer, natürlich keine Opfertiere. So, und das ist ein Schlüssel. Warum ist das ein Schlüssel? Weil wenn wir wissen, dass die Anbetung etwas mit dem Opferdienst zu tun haben, dann haben wir auf einmal eine Fülle an Informationen. Dann brauchen wir nur mal das dritte Buch Mose zu lesen, und das ist nicht alles, da gibt es noch viel mehr Stellen, aber mal besonders das dritte Buch Mose studieren, wo es um den Opferdienst geht, wo es um das Brandopfer geht, um das Speisopfer geht, um das Sündopfer geht, um das Schuldopfer geht, um das Friedensopfer geht. Wenn wir das studieren, dann werden wir da eine Anleitung finden zur christlichen Anbetung. Und das, denke ich, wird heute viel zu wenig studiert, diese Bibelstellen, um einfach den zu sehen, was gefällt Gott denn überhaupt in der Anbetung. Wir können da so viel lernen aus diesen alten Geschichten, dass wir da leider viel zu schnell, weil es natürlich auch, lästig ist, aber ist das falsche Wort. Es ist, anstrengend. Es ist einfach anstrengend, sich damit auseinanderzusetzen. Man muss mal eine Betrachtung in die Hand nehmen. Man muss vielleicht auch mal was einen Satz zweimal lesen. Man muss mal Vorträge darüber hören. Aber ich sage euch, wenn man das mal tut, dann wird man irgendwann Geschmack daran finden und Schönheiten im Wort Gottes auch entdecken. So, das haben wir letztes Mal vor uns gestellt, und wir haben dann natürlich uns viel mit Johannes 4 beschäftigt, mit der Stelle, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Und dann haben wir uns damit beschäftigt, dass der Jesus selbst eine neue Zeit einleitet. Es kommt die Stunde und ist jetzt. Er spricht von den wahrhaftigen Anbetern, also das, was in der Vergangenheit war, war noch nicht das Wahrhaftige, das waren nur die Schatten. Aber jetzt kommt das Wahrhaftige, so wie der Jesus von dem wahrhaftigen Licht spricht, von dem wahrhaftigen Brot, von dem wahrhaftigen Weinstock und von dem wahrhaftigen Gott. Das finden wir alles im Johannesevangelium. So haben wir es jetzt auch mit der wahrhaftigen Anbetung zu tun, und die ist eben in Geist und in Wahrheit. Und vor allen Dingen beten wir den Vater an. Das war eine völlig neue Anbetung, die wir zu bringen haben. Das haben wir letztes Mal gemacht, und mehr kann ich da jetzt auch aus Zeitgründen nicht zu sagen. Heute wollen wir uns mit hauptsächlich drei Punkten beschäftigen. Einmal, warum, und ich hoffe einfach, dass ihr es ertragt, dass wir diese grundsätzliche Recherche mal machen. Ich sehe auch, dass viele junge Leute da sind, dass wir wirklich ein klares Bild von der Schrift haben. Warum ist es überhaupt so wichtig? Geneigt zu sagen, ja, das war ja das Alte Testament. Und das ist gerade in Bezug auf die Anbetung, ist das dramatisch, wenn wir das tun. Und das möchte ich gerne zeigen. Und dann möchte ich verschiedene Geschichten zeigen, die uns wirklich herausfordern. Und nicht nur, weil die Geschichte an sich uns herausfordert, sondern weil es Geschichten sind, die uns auch unser Gottesbild antasten, wo wir eigentlich sagen, Mensch, ich habe eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ein anderes Bild von Gott gehabt. Und wir werden überrascht sein über diese Geschichten, die unseren Glauben wirklich herausfordern. Und mir liegt dann besonders als Schwerpunkt auf, eben dass wir sehen, dass die innere Einstellung, Motivation und Beweggründe nicht ausschlaggebend sind in der Anbetung. Das ist Punkt 1. Noch einmal, die innere Einstellung, die Motivation, die Beweggründe sind nicht allein, und jetzt unterstreicht euch das Wort allein, ausschlaggebend für die christliche Anbetung. Das ist vielleicht schon überraschend für den einen oder anderen. Der zweite Punkt ist, die innere Einstellung, Motivation und Beweggründe sind dennoch wichtig. Das werde ich auch versuchen, an zwei Geschichten aus dem Alten Testament deutlich zu machen, wie ich das erste auch versuche, an zwei Geschichten deutlich zu machen. Jetzt wollen wir aber erstmal der ersten Frage nachgehen, warum ist das Alte Testament für uns so wichtig? Hat jemand eine Idee? Welche Bibelstelle würde euch einfallen, wo er sagt, Mensch, ja, das Alte Testament ist für uns auch sehr wichtig? Gut, ja. Was steht da? Was steht da?
Alle Lehre ist angegeben, das Wort Gottes.
Ja, ich glaube, Sani meint eine andere. Genau. Super. Da habt ihr jetzt eigentlich schon zwei Bibelstellen. Ja? Der Sani hat das mit Römer 15, Vers 4, da heißt es nämlich, denn alles, was zuvor, und schreibt euch das wirklich auf, wenn ihr das noch nicht verinnerlicht habt, denn alles, und ich habe das hier fett gemacht bei mir, alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Römer 15, Vers 4. Damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Jetzt kommt 2. Timotheus 3, Vers 16. 3, Vers 16 ist immer schön. Auch da wieder das Wort alle. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Da ist das Alte Testament mit gemeint. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung und zur Rechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Robin, du hast eine Frage.
Ja, nee, ich hatte auch noch eine Stelle.
Ja?
Das war in 1. Korinther 10, Kapitel.
Super.
Vor allem Vers 6 und Vers 11.
Prima, liest du mal vor?
Ja, also Vers 6 steht zum Beispiel. Es war dann diese Auflistung, Dinge aus dem Alten Testament, Gegebenheiten, da steht Vers 6, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach bösen Dingen begehren, die auch jene begehrten. In Vers 11, alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist.
Super, genau. Das sind genau die drei Bibelstellen, die ich mir auch aufgeschrieben habe und die wir uns wirklich verinnerlichen müssen. Alles, was zuvor geschrieben ist, alle Schrift von Gott eingegeben, alle diese Dinge widerfuhren jenen zu Vorbildern. Und da, ich habe das auch mal besonders, ist mir das aufgefallen, dass da steht, und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung. Also das ist aufgeschrieben worden. Gott hat gesagt, ich schreibe das auf, damit wir irgendwann mal viele hundert Jahre später damit ermahnt und ermuntert werden können. Und hier steht tatsächlich noch dabei, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also wenn das nicht wirklich etwas ist, was für uns ist, dann weiß ich es nicht. Und Paulus macht da in 1. Korinther 10, was wir gerade gehört haben, da zitiert er gerade die alten Schriften. Da zitiert er gerade diese Begebenheit mit dem goldenen Kalb und wie sie dann sich da hingesetzt haben und gefeiert haben. Ja, er hat gerade darauf zurückgegriffen, auf diese alten Geschichten. Aber wir haben noch etwas, was uns klar macht, wie wichtig das Alte Testament auch für uns Christen ist. Vielleicht mal ein kleiner Einschub. Ich habe ja hier mal über die Haushaltung gesprochen und da habe ich darauf bestanden, dass wir die Haushaltung gut unterscheiden. Ja, das ist auch so und da bleibe ich auch bei. Und trotzdem können wir aus den alten Schriften eben sehr, sehr viel lernen. Und wir haben, was schätzt ihr, jetzt bitte nicht die, die letztes Wochenende hier in Lennep in der Versammlung waren, aber es sind glaube ich, heute nicht viele, das sind, wie viele Erwähnungen im Neuen Testament, glaubt ihr, gibt es von alttestamentlichen Schriftstellen? Also wie viele Schriftstellen aus dem Alten Testament kommen im Neuen Testament vor? Schätzt mal. Wie viel? 100? 180. Mehr oder weniger?
240.
Wer bietet mehr? Weniger?
Viel mehr.
Viel mehr? Also ich habe es nicht nachgezählt. Ich habe da nur im Internet nachgeguckt, ob sich einer schon mal die Arbeit gemacht hat. Und ich habe da eine Liste gefunden, und die habe ich tatsächlich gezählt. Und da sind die auf 277 Stellen gekommen. Und das ist eine ganze Menge. 277 Bibelstellen werden im Neuen Testament erwähnt. Also wir können schon auch sagen, dass das Neue Testament ist ein schöner Kommentar für alttestamentliche Bibelstellen. Aber wir können auch umgekehrt sagen, dass wir einen schönen Kommentar für das Neue Testament finden, wenn wir das Alte Testament lesen. Also das sollten wir nicht außer Acht lassen, wie die Apostel damals und Propheten, die die Bibel uns hinterlassen haben, wirklich aus diesen Schriften, aus diesen alten Schriften zitiert haben. Und ganz, da kann ich jetzt nicht sehr stark drauf eingehen, aber ich möchte es wenigstens erwähnen, der Hebräerbrief, ja, der ist voll von diesen Dingen. Da hören wir über Aaron, über Mose, über das Sündopfer, wir hören von dem Hohenpriester, wir hören von Melchisedek. Also das ist ein Lehrbuch im Prinzip über diese Dinge, auch über das Thema Anbetung im Übrigen, über den Opferdienst, wie wir kein zweites Buch im Neuen Testament haben. Also die Bibel selber fordert uns auf, das Alte Testament sehr, sehr gut zu kennen, um die nötigen Rückschlüsse daraus zu ziehen. Und der Galaterbrief, die Galater werden sogar einmal in Kapitel 4 so herausgefordert von Paulus, dass er sagt, Mensch, wisst ihr denn nicht diese Geschichte mit Abraham und den zwei Frauen, mit Hagar und Sarai und wie die ein Bild sind von dem Gesetz und von dem himmlischen Jerusalem, wo wir wahrscheinlich alle sagen würden, boah, das hätten die wissen sollen? Ja, aber Paulus setzt voraus, Mensch, beschäftigt euch mit diesen Bildern. Ja, also es sind wichtige Dinge, die wir daraus lernen können aus dem Alten Testament. So, und natürlich mache ich das Ganze deshalb, weil ich jetzt vier Geschichten vorstellen möchte, die aus dem Alten Testament kommen. Und wenn wir nicht wirklich die Überzeugung haben, dass das wirklich zu uns reden soll, ja, dann geht die ganze Botschaft wieder an uns vorüber. Deswegen ist es so wichtig, sich erstmal darüber klar zu werden. Und ich werde versuchen, vier Geschichten zu nehmen und drei davon werden uns ganz schön herausfordern. Und ich möchte euch mal nur an die Geschichte erinnern, die werde ich heute nicht betrachten, aber die kennen wir alle, der Elisa, der wurde mal verspottet von, weiß ich nicht, wie viele Kindern, 30 Kindern oder sowas. Und die haben zu ihm, was haben die zu ihm gesagt? Wisst ihr das? Was? Glatzkopf haben sie zu ihm gesagt, ja. Und daraufhin kam ein Bär und hat die alle zerfetzt. Ja. Die Kinder. Manche sagen, es sind Jünglinge, ja, aber kommt dann auch nicht drauf an, ja. Das fordert uns heraus. Solche Geschichten fordern uns heraus. Wisst ihr, es gibt, und davon werde ich gleich noch ein paar andere Geschichten erzählen, die fordern uns heraus. Dann denken wir, so ist Gott doch nicht. So kann Gott doch nicht sein. Aber diese Geschichten, wenn wir die nicht ernst nehmen, diese ernsten Geschichten nicht ernst nehmen, dann sage ich dir, dann brauchst du auch, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wenn ich auch wanderte im Tal des Todesschattens, dann brauchst du das auch nicht ernst zu nehmen. Entweder du nimmst die ganze Bibel ernst oder du nimmst nichts davon ernst. Aber sich rauszupicken, das nehme ich ernst, was mir gefällt, und das, was mir nicht gefällt, das lasse ich. So funktioniert das nicht. So können wir auch mit der Bibel nicht umgehen. Wenn wir diese schönen Verse, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, für uns anwenden wollen, dann müssen wir auch die ernsten Geschichten auf unser Herz und Gewissen legen und sie zu unseren Herzen auch reden lassen. Und die erste Geschichte, und wie gesagt, es geht um die Frage, die innere Einstellung, Motivation und Beweggründe sind nicht allein ausschlaggebend. Das ist der erste Punkt, den wir jetzt uns mit zwei Geschichten überlegen wollen. Und jetzt gehe ich auch mal endlich hier einen Weg weiter für die, die gerne hier vorne mitlesen wollen. Das ist allerdings, glaube ich, ein bisschen schwierig mit dem Licht. Diese Geschichte finden wir in 1. Chroniker 13. Erste Chroniker 13, Vers 7 Vers 1 und 7 bis 10. Und die ganze Geschichte finden wir auch nochmal in 2. Samuel 6, für die, die das vielleicht zu Hause auch nochmal weiter studieren möchten. Da geht es um David, der in der Stadt Davids lebte und der den Wunsch hatte, dass die Bundeslade, die eben nicht in der Stadt Davids war, er wollte sie holen. Und die Bundeslade ist das Zeichen der Gegenwart Gottes in dem Volk Gottes. Und dass die Bundeslade ist eigentlich der Sammelpunkt, der Mittelpunkt von dem Volk Gottes sollte das sein. Und diese Lade war nicht in der Stadt Davids. Und David wollte sie holen und dann passiert Folgendes. Und David beriet sich mit den Obersten über 1000 und über 100, mit allen Fürsten. Und sie fuhren die Lade Gottes auf einem neuen Wagen aus dem Haus Abinadabs weg und Ussa und Achjo führten den Wagen. Und David und ganz Israel spielten vor Gott mit aller Kraft, mit Gesängen, mit Lauten, mit Harfen und mit Tamburinen, mit Zimbeln, Trompeten. Und als sie zur Tenne Kidon kamen, da streckte Ussa seine Hand aus, um die Lade anzufassen, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Ussa und er schlug ihn, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte. Und er starb dort vor Gott. Ist das eine Geschichte, die uns vielleicht herausfordert? Würden wir nicht sagen, zuerst einmal, das ist doch ungerecht. Der Ussa hatte doch, der hat den Wert dieser Lade gesehen und sie machte sich los von dem Wagen und er wollte, dass diese Lade nicht, das Zeichen der Gegenwart Gottes in Israel, nicht in den Dreck fällt. Und Ussa stirbt, weil er die Lade Gottes angerührt hat. Aber es ist eine Geschichte, die im Wort Gottes steht und wo Gott gehandelt hat. Es war Gott, der hier handelte. Was waren die Fehler, die David gemacht hat? Nun, zuerst, das habe ich mal versucht, fett zu drucken, steht hier oben. David beriet sich nicht mit Gott. Das war der erste Fehler. Und der zweite Fehler war, David hätte das Wort Gottes besser kennen müssen. Er hatte einen Mangel an Kenntnis von Gottes Wort. Das sind zwei Punkte, die wichtig sind im Umkehrschluss. Nämlich, dass wir uns mit Gott beraten und dass wir das Wort Gottes kennen. Also der erste Punkt, er beriet sich, und das finden wir in Vers 1, eben nicht mit Gott, sondern mit den Obersten über 1000. Wenn wir also auch in unseren Gemeinden etwas einführen wollen, dann ist es nicht so wichtig, das ist natürlich auch gut, wenn wir uns als Brüder und Schwestern und wenn wir uns allgemein mal unterhalten, wo wollen wir hin und was wollen wir tun, wie wollen wir zu Gottes Ehre sein. Das ist wichtig, dass man sich berät untereinander. Aber das Erste, was wir tun sollten, ist, dass wir mit Gott darüber reden. Dass wir entweder als Brüder oder als gesamte Versammlung, wenn etwas Neues ansteht, dass wir das vor dem Angesicht Gottes tun. Das ist der erste Punkt, den wir hier sagen können. Und die Frage ist wirklich, befragen wir wirklich Gottes Wort? Und sagen wir wirklich, wenn es um neue Dinge in der Gemeinde geht, was sagt jetzt wirklich Gottes Wort dazu? Und wenn es um die Anbetung in der Gemeinde geht und ihr euch da in euren Gemeinden Gedanken zu macht, dann muss man eben auch mal 3. Mose studieren. Dann kann ich nicht einfach sagen, wir tragen einfach mal zusammen, was der meint und was der meint und was dann die Mehrzahl meint, das machen wir dann. Sondern dann setzen wir uns zusammen und dann studieren wir vor dem Angesicht Gottes das 3. Buch Mose, weil es eben eine Anleitung zur Anbetung enthält. Dann studieren wir eben mal Abraham und Isaak und diesen ganzen Vorfall, weil Abraham uns da sagt, dass er dahin gehen wollte, um anzubeten. Dann fragen wir mal Abraham, wie hast du das gemacht, Gott Anbetung zu bringen? Das ist also Punkt 1, mit wem beraten wir uns, holen wir unseren Rat wirklich aus der Bibel? Der zweite Punkt ist, der David hätte das Wort Gottes besser kennen müssen. Der David macht sich neue Wagen. Nun hätte David doch sagen können, naja, wieso denn? Vielleicht kannte er sogar Gottes Wort. Ich weiß es nicht. Ich werde euch gleich, oder ich nenne die mal zuerst, denn in Gottes Wort steht in 2. Mose 25, Vers 14, 2. Mose 25, Vers 14, und bring die Stangen in die Ringe an den Seiten der Lade. Also da geht es darum, dass die Bundeslade, was damit geschehen sollte, dass das erklärt wird. Und da heißt es, um die Lade damit zu tragen. Also die Lade, das sollte nach 2. Mose 25, Vers 14, sollte die Lade an Stangen getragen werden und nicht auf dem Wagen. Und das Gleiche finden wir in 4. Mose 4, Vers 15, wo es heißt, wenn Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Lagers das Bedecken des Heiligtums und aller Geräte des Heiligtums beendet haben, so sollen danach die Söhne Kehats kommen, um es zu tragen, damit sie das Heilige, das ist die Bundeslade, nicht anrühren und sterben. Und wenn ihr euch da was aufschreiben wollt, dann könnt ihr noch 5. Mose 10, Vers 8, 5. Mose 10, Vers 8 und 5. Mose 31, Vers 9, da wird das auch nochmal beschrieben, dass die Lade Gottes getragen werden sollte. Nun hätte der David doch sagen können, vielleicht kannte er das Wort und er hat gesagt, ich mache neue Wagen, die Philister, die haben das auch schon gemacht und das hat ja auch funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte aus 1. Samuel 6 kennt, wo die Philister die Lade Gottes erbeutet hatten und dann ist aber so viel passiert in dem Land der Philister, dass sie gesagt haben, wir wollen nichts mehr mit dieser Lade zu tun haben und dann haben die Lade genommen, auf einen Wagen gestellt und von zwei säugenden Kühen ziehen lassen. Und dann gingen diese Kühe nach Bet-Semes, nämlich nach Israel. Und da ist nichts passiert. Da ist nichts passiert. Die Philister sind nicht alle gestorben oder sowas. Die haben sogar die Lade angerührt. Aber wisst ihr, die Philister wussten das auch nicht. Die kannten Gottes Wort nicht. Aber der David hätte, vielleicht kannte er Gottes Wort, oder er hätte es besser wissen müssen. Er machte es einfach den Philistern gleich. Und wie ist das heutzutage in unseren Gemeinden? Wie viel geschieht da nicht, dass wir es den Philistern gleich machen? Denen, die Gott nicht kennen, wir imitieren einfach das, was die Welt macht. Nur wir machen das mit einem christlichen Mäntelchen da drumherum. Aber das sind neue Wagen, die wir dann machen. Und wir zeigen nur, dass wir Gottes Wort nicht kennen oder es eben nicht richtig achten. Vielleicht hat es David wirklich auch gut gemeint und der war dabei auch maximal aufrichtig. Ich meine, wir lesen ja auch, die haben gesungen, die haben getanzt vor Gott. Sie wollten das irgendwie alles gut machen. Aber Gott hat gesagt, ich möchte eure tolle Musik nicht haben. Wenn ihr nicht gehorsam seid, das ist genau der Punkt, den wir bei Abraham hatten, das ist der erste Punkt, dass Abraham gehorsam war. Und das Erste, was Gott erwartet, auch von David erwartet hat, ist, dass er gehorsam war. Dass er tat, was im Gesetz stand damals. Und vielleicht hat David dabei gedacht, naja, das mit den Wagen, das ist doch alles viel einfacher. Gott hat uns ja schließlich auch einen Verstand gegeben. Den können wir ja auch ruhig gebrauchen, oder? Können wir auch im Übrigen, ja. Die Lade Gottes zu transportieren, das ist doch ein Fortschritt. Das ist doch kein Rückschritt. Und eigentlich ist es ja auch egal. Gott achtet nicht so auf Nebensächlichkeiten. Hört ihr, das ist die Sprache, die heute oft gesprochen wird, ja, wenn es um Anbetung geht. Das kommt doch nicht so darauf an. Das ist doch nur die äußere Form. Es kommt doch nicht auf das Wie an. Das ist doch nicht wichtig. Das kommt doch auf das Herz an. Es kommt doch auf die Beweggründe an. Es kommt doch auf die Motivation an. Aber hatte David hier eine schlechte Motivation? Ich kann das nicht sehen. Er hatte den tiefen Wunsch gehabt, dass Gott wirklich den Platz bekommt, der ihm zusteht. Der hatte die besten Beweggründe gehabt. Die beste Motivation, die Lade wieder in die Stadt Davids zu holen. Vielleicht hat er auch gesagt, naja, es kommt eben nicht auf äußerliche Dinge an, es kommt nicht auf die Methode an, es kommt einfach darauf, dass wir es machen und Gott wird das schon annehmen. All diese Dinge werden uns heute genannt, wenn es eben um diese Worship-Musik auch in unseren Gottesdiensten geht. Aber lasst uns wirklich da vorsichtig sein. Ich sage nicht, dass wir nicht auch über neue Dinge reden können. Wir müssen uns derweil über neue Dinge unterhalten. Wie drücken wir das so aus, dass auch die junge Generation noch versteht, was wir meinen mit den Anbetungsliedern? Da muss man sich auch mal Gedanken über Musik machen, über Texte machen, über Melodien machen. Das ist nicht das, was ich ablehnen möchte mit diesem Vortrag. Ich möchte nur sensibilisieren dafür, dass wir, wenn wir so etwas tun, dass wir uns beratschlagen vor dem Angesicht Gottes und dass wir das Wort Gottes zu diesem Thema befragen. Und dass wir nicht einfach nur unsere Gefühle befragen. Das ist das Erste, was ich aus dieser Geschichte lernen möchte. Und das Zweite ist, es kommt nicht nur auf die Motivation an. Es kommt eben nicht nur auf die guten Beweggründe an, die waren die besten, sondern es kommt auch auf den Gehorsam Gott gegenüber an. Dass wir das tun, wie Gott sich das wünscht. Und wenn Gott sagt, ich möchte, dass ich in Geist und Wahrheit angebetet werde, dann können wir nicht hergehen und aus dieser ganzen Anbetung mehr eine fleischliche und irdische Sache zu machen, die einfach nur unsere irdischen, natürlichen Gefühle anspricht. Das sind dann neue Wagen, die wir bauen und die wir dann machen. Und die können sich meinetwegen auch, die können toll aussehen, die können sich gut anfühlen, die können auch vielleicht viel einfacher und viel eingängiger sein. Man kann die vielleicht auch mit klugen Argumenten alle begründen. Aber wenn wir zu menschlichen Mitteln Zuflucht nehmen, dann sind das neue Wagen, die wir machen. Und vergessen wir es nicht, was hier passierte. Der arme Ussa, weil er hat es doch auch gut gemeint. Aber er musste sterben, weil David nicht gehorsam war. Weil David es besser hätte wissen müssen. Er war der König in Israel. Er hätte es wissen müssen. Und wisst ihr vielleicht auch mal an die junge Generation, wenn sich vielleicht in euren Gemeinden die ältere Generation manchmal gegen etwas sträubt, dann denkt auch daran, dass diese ältere Generation Verantwortung trägt. Sie stehen vor Gott und sie müssen das verantworten, wenn neue Dinge eingeführt werden. Und diese Brüder und Schwestern werden dafür zur Rechenschaft gezogen, weil sie es hätten besser wissen können. Und wir folgen dann nicht der Segensspur des Herrn, wenn wir dann darüber einfach hinweggehen. Ein falscher Schritt kann eben andere falsche Schritte nach sich führen. Und andere können darunter leiden, dass wir nicht treu gewesen sind. Das ist doch eine ernste Sprache, die wir hier finden. Eine zweite Geschichte ist fremdes Feuer im Heiligtum. Es sind vielleicht Geschichten, die ihr auch kennt, aber wir kommen an diesen Fragen nicht dran vorbei. Die steht in 3. Mose 10, die Verse 1 bis 3 und 8 bis 10. Das ist unser Buch für christliche Anbetung, ja? Also 3. Mose, da werden die ganzen Opfer beschrieben und der Priesterdienst. Und da heißt es, und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer von dem Herrn aus und verzehrte sie und sie starben vor dem Herrn und Mose sprach zu Aaron, dies ist es, was der Herr geredet hat, indem er sprach, in denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron schwieg. Das können wir uns gut vorstellen, wenn man sowas sieht, ja, dass da zwei seiner Söhne sterben müssen, weil sie fremdes Feuer ins Heiligtum brachten. Da war Aaron sprachlos. Und dann heißt es weiter, und der Herr redete zu Aaron und sprach, Wein und starkes Getränk sollst du nicht trinken, du und deine Söhne mit dir, wenn ihr in das Zelt der Zusammenkunft hineingeht, damit ihr nicht sterbt. Eine ewige Satzung bei euren Geschlechtern und damit ihr unterscheidet zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und zwischen dem Unreinen und dem Reinen. Auch hier, wir haben gerade die Frage gestellt, was war der Fehler Davids? Und jetzt fragen wir, was war der Fehler von Nadab und Abihu? Und das Erste, was wir hier finden, habe ich auch fett gemacht, ist, sie taten etwas, was Gott nicht geboten hatte. Der Nadab und der Abihu, das, ich habe jetzt nicht die Zeit, das zu lesen, aber in 2. Mose 24, Vers 1 und 9, da finden wir den Nadab und den Abihu. Und wir finden diese beiden Männer, dass es treue Männer waren, dass es Priester waren, die ihren Dienst verrichteten, die sogar ein Erlebnis mit Gott hatten, die mit Mose und 70 anderen zum Berg gegangen sind, dass sie da gemeinsam gebetet haben. Und da heißt es, dass sie den Gott Israels sahen. Das waren, so viel wie wir wissen, waren das treue Männer Gottes, mit denen wir es hier zu tun haben. Und was hatten sie getan? Was hatten sie getan? Wir würden doch sagen, naja, wenn die gestorben sind, dann haben die bestimmt jemanden ermordet oder sowas, ja. Oder die haben irgendwie die Vorhänge des Heiligtums irgendwie mit menschlichem Blut beschmutzt oder sowas. Irgendwas Ekelhaftes getan. Oder die haben irgendwelche moralischen Verfehlungen getan, so wie die Söhne Elis in 1. Samuel 2 oder 3, wo sie die Menschen, die da kamen und die Opfer brachten, die bestohlen haben und die dann diese Opfer für sich genommen haben und die Hurerei getrieben haben im Tempel. Ja? Vielleicht haben sie ja sowas gemacht, Nadab und Abihu. Nein, haben sie nicht. Das, was sie taten, war, sie brachten fremdes Feuer. Sie brachten eine falsche Anbetung. Und das war für Gott so schlimm, dass er das mit dem Tode beantworten musste. Das entspricht vielleicht nicht unserem Bild von Gott, aber das steht in der Bibel. Und nochmal, wenn wir diese schönen Verse für uns in Anspruch nehmen, dann müssen wir auch die ernsten Verse auf uns sprechen lassen, zu uns sprechen lassen. Sie brachten fremdes Feuer vor Gott, etwas, was Gott nicht geboten hatte, steht hier. Wisst ihr, manche sagen uns so, ja, also das, was wir hier machen, das steht nicht in der Bibel, dass man das nicht machen darf. Da habe ich nichts von gefunden, dass das nicht geht, dass wir nicht machen könnten. Aber wisst ihr, wenn wir alles machen können, was nicht in der Bibel steht, ja, dann gute Nacht. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann haben wir die Antwort. Wir sollen nicht alles das tun, was nicht in der Bibel steht, sondern wir sollen das tun, was in der Bibel steht. Und Gott hat uns doch genug hinterlassen, dass wir dort geistliche Anwendungen daraus schöpfen können. Er hat uns doch nicht so gelassen, dass wir nicht wissen könnten, was Gott gefällt. Und wenn er sagt, dass die Anbetung des Vaters in Geist und Wahrheit geschieht, dann ist das eine ganze Menge, was wir da auszuschlachten haben, an einem Bibelvers. Das haben wir ja letztes Mal auch gemacht. Also wir müssen darauf schauen, was Gott geboten hat. Und das haben wir ja auch in 4 Vorträgen jetzt auch versucht, mal deutlich zu machen, was hat Gott denn positiv dazu gesagt. So, der zweite Punkt war, sie brachten fremdes Feuer. Und das ist natürlich, jetzt fragt ihr vielleicht, was ist das, fremdes Feuer zu bringen? Nun, da gibt es eine sehr wichtige Bibelstelle in 3. Mose 16, Vers 12. 3. Mose 16, Vers 12, das ist im Zusammenhang des großen Versöhnungstages. Und es gab eben verschiedene Opfer, die gebracht worden sind. Es gab da Sündopfer in Israel, es gab Brandopfer, aber es gab auch ein Räucherwerk, was man vor Gott brachte. Und dieses Räucherwerk, was man vor Gott brachte, da stand in diesem Bereich des Zeltes der Zusammenkunft, also vor diesem Zelt, da stand dieser Altar. Und auf diesem Altar brannte ständig Feuer. Und da war ständig ein Feuer im Gang. Und von diesem Feuer sollte der Priester etwas nehmen und in seine Pfanne tun und dort Räucherwerk zubereiten vor Gott, was dann für Gott zu einem lieblichen Wohlgeruch war. Können wir uns das so ein bisschen vorstellen? Da war ein Altar, da brannte immer Feuer und jetzt sollte es so sein, dass von diesem Altar etwas, das Feuer genommen wurde und in diese Räucherpfanne getan wurde. Und das finden wir in 3. Mose 16, Vers 12. Und er nehme, der Priester, eine Pfanne voll Feuerkohlen vom Altar vor dem Herrn und seine beiden Hände voll wohlriechenden, kleingestoßenen Räucherwerks und bringe es innerhalb des Vorhangs. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks den Deckel bedecke, der auf dem Zeugnis ist, und er nicht sterbe. Und er nicht sterbe. Also wir finden hier, dass dieses Feuer, was genommen werden sollte, von diesem Altar genommen werden sollte. Eine Pfanne voll Feuerkohlen vom Altar. Und Nadab und Abihu hatten anscheinend das Feuer von irgendwo hergenommen, aber nicht von dem Altar. Und ich möchte auch diesen beiden Priestern nicht sagen, dass sie irgendwelche schlechten Beweggründe hatten. Die hatten wahrscheinlich die besten Beweggründe gehabt. Das waren fromme Leute gewesen. Ihr Herz war sicherlich auf Gott ausgerichtet. Und trotzdem war das, was sie taten, verkehrt. Und so verkehrt, dass Gott das mit Gericht beantworten musste. Und vielleicht sollte das für uns, ich wage mal diese Anwendung, zeigen, dass unsere Anbetung immer frisch gespeist sein muss von dem Altar. Wenn wir also etwas darbringen, dann muss unsere Anbetung quasi geheiligt werden durch das, was auf dem Altar geschah. Denn wir nehmen das Feuer von dem Altar und dann bringen wir ein Räucherwerk für den Herrn. Wir sind doch auch die Priester im Neuen Testament. Also unsere Anbetung muss entzündet werden von dem Altar. Wir können nicht die Anbetung Gottes trennen von dem Opfer auf Golgatha. Und ich war jetzt in England in einer Gemeinde, einer offenen Brüdergemeinde, davon ist nichts mehr übrig geblieben. Das waren alles sehr nette Geschwister, aber von Anbetung, wie wir sie kennen, ist nichts mehr übrig geblieben. Und wisst ihr, die haben komplett das Opfer, die haben eine Anbetungszeit gehabt, aber haben diese Anbetung komplett getrennt von dem Opfer des Herrn Jesus. Aber hier finden wir in den Bildern des Alten Testaments, finden wir die Anleitung. Wir müssen unsere Anbetung entzünden lassen von dem, was dort auf Golgatha geschehen ist, was auf dem Altar passiert ist. Unsere Anbetung muss da befeuert werden, ja, um mal mit modernen Ausdrücken zu sprechen. Nicht wenn unsere Herzen entzündet werden durch eine tolle Stimmung, die irgendwo herrscht, durch laute Musik, die irgendwo ist, das würde mich auch reizen, also das würde auch in mir was bewegen. Und ich möchte auch nicht sagen, als ich da in der Gemeinde, dass das nichts mit mir gemacht hätte. Nur allein, ich kann diese Form der Anbetung nicht in Gottes Wort finden. Da wird meine Anbetung entzündet von Dingen, von seelischen Dingen, von irdischen Dingen, von natürlichen Dingen, die in mir sind. Und das ist eine Riesengefahr. Und die Gefahr hat Gott hier sehr stark beantwortet. Natürlich, wir leben in einer anderen Zeit. Natürlich, wir sterben nicht gleich, wenn wir diese Dinge tun. Aber wir wollen doch gerne nicht einfach das tun, was wir wollen, sondern wir wollen doch tun, was dem Herrn gefällt. Wir wollen doch ein Wohl, du guter und treuer Knecht, hören, wenn wir unsere Anbetung führen. Wir wollen doch nicht am Ende unseres Lebens sagen, ja, ist ja gut und schön, du hast dich ja bekehrt, aber was du da dann getrieben hast, das war leider nichts. Ja? Gott hat uns doch nicht im Unklaren gelassen. Ja, wenn wir dann so hochgepusht werden durch immer wiederkehrende Texte und so weiter, dann wird unsere Anbetung stimuliert und entzündet an dem Falschen. Dann ist das fremdes Feuer im Heiligtum. Fremdes Feuer im Heiligtum. Ich habe die Stellen aus 3. Mose 10, Vers 8 und 10 dann dazugelesen. Es ist im unmittelbaren Zusammenhang, heißt es dann, nachdem die beiden gestorben sind, und der Herr redete zu Aaron und sprach, Wein und starkes Getränk sollst du nicht trinken, du und deine Söhne mit dir. Die Söhne ist immer die priesterliche Familie. Der Aaron ist der Hohepriester, er ist ein Bild von dem Herrn Jesus. Und der Herr Jesus hat Priestersöhne. Wir sind das priesterliche Geschlecht. Wir gehören zu diesen Söhnen, die dort im Vorbild genannt werden. Wenn ihr in das Zelt der Zusammenkunft hineingeht, damit ihr nicht sterbt, Und Gott sagt uns, wenn ihr sollt euch nicht berauschen, wenn ihr zum Herrn kommt. Wir sollen bei klaren Sinnen sein, wir sollen nüchtern sein, wenn wir vor Gott erscheinen. Das ist der Punkt hier in diesen Dingen. Wir sollen ein klares Unterscheidungsvermögen haben. Hier heißt es, und damit ihr unterscheidet zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und zwischen dem Unreinen und dem Reinen. Ein Rauschzustand soll ausgeschlossen werden. Und wie oft ja, ist das wirklich schon, dass man da in Ekstase ist und sich da von einer Stufe auf die nächste in so eine Art Trance reinsinkt. Das will Gott nicht. Gott möchte, dass wir nüchtern und besonnen sind. Das hatten wir schon in anderen Einheiten betrachtet. Klares Urteilsvermögen. So, jetzt haben wir diese eine Seite betrachtet. Wir könnten noch andere Beispiele bringen von dem goldenen Kalb und auch von Kain, das schenke ich mir, aber ich möchte euch wenigstens daran erinnern, dass der Kain sicherlich, als der sein Opfer brachte, ihr wisst, Abel und Kain brachten beide ein Opfer, der Abel von den Tieren und der Kain von dem Erdboden. Und Abels Opfer wurde angenommen und Kains Opfer wurde nicht angenommen. Der Kain, der wollte wirklich Gott etwas bringen. Der war maximal aufrichtig in dem, was er tat. Und Gott sagt, ich nehme dein Opfer nicht an. Kain hatte seine eigenen Gedanken über Anbetung. Er brachte etwas, was der Gott verflucht hatte. Gott hatte ein Kapitel vorher den Erdboden verflucht und von diesem Erdboden brachte der Kain jetzt sein Opfer. Wir merken, es ist immer das gleiche Prinzip und es geht nicht darum, dass die innere Einstellung, die Motivation, die Beweggründe allein ausschlaggebend sind. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, dass eben die innere Einstellung, die Motivation, die Beweggründe dennoch wichtig sind. Wir wollen das Kind doch jetzt nicht mit dem Bad ausschütten. Und da möchte ich eine andere Geschichte vor uns bringen. Die Geschichte aus 2. Chroniker 26, nicht mit Ussa, jetzt kommt Ussias, der war ein König in Israel. Und da heißt es in 2. Chroniker 26, Vers 16 bis 19, und als er stark geworden war, erhob sich sein Herz, das Herz von diesem Ussias, bis er zu Fall kam und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und trat in den Tempel des Herrn, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Da kam Asaja, der Priester, hinter ihm her und mit ihm 80 Priester des Herrn, tapfere Männer, und sie widerstanden dem König Ussia und sprachen zu ihm, nicht dir, Ussia, geziemt es, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die geheiligt sind zum Räuchern. Geh aus dem Heiligtum hinaus, denn du hast treulos gehandelt, und es wird dir nicht zur Ehre gereichen von Gott, dem Herrn. Aber Ussia wurde zornig, und er hatte in seiner Hand ein Räucherfass zum Räuchern. Und als er über die Priester erzürnte, da brach der Aussatz aus an seiner Stirn angesichts der Priester im Haus des Herrn neben dem Räucheraltar. Hier geht es tatsächlich mal nicht darum, um einen guten Beweggrund, den der Ussia hätte haben können. Bei den anderen haben wir das jetzt gesehen, die hatten maximal gute Beweggründe. Ja? David, Nadab und Abihu, das waren fromme Leute, die gute Beweggründe, gute Motivationen hatten. Hier haben wir jemanden, wo ganz klar gezeigt wird, fettgedruckt oben, dass er stark geworden ist und sich erhob. Also wenn wir in einer Haltung des Hochmuts vor Gott kommen, dann ist das keine gute Haltung. Und die kann Gott nicht annehmen. Die Frage ist schon, wie nahen wir Gott? Die Frage müssen wir uns schon sehr ernst stellen. In welcher Haltung komme ich zu Gott? Meine ich vielleicht auch, ich kann das schon so machen? Die und die haben mich zwar gewarnt, Ussia wurde gewarnt von tapferen Männern, die haben mich zwar gewarnt, aber ich kann das machen. Ich kann das. Das ist keine gute Haltung vor Gott. Ich kann das aber machen, wenn wir gewarnt worden sind. Also es kommt durchaus darauf an, dass wir was unsere Beweggründe sind. Und Ussia musste die Bekanntschaft mit der Heiligkeit Gottes machen. Es kommt darauf an, in welcher Haltung wir vor Gott erscheinen. Und es ist in allen Geschichten, und ich weiß nicht, ob euch das jetzt vielleicht schon zu viel ist, aber ich sage es trotzdem nochmal. In allen Geschichten ist zuerst der Gehorsam. Der Gehorsam, auch wenn das heute das Wort nicht beliebt ist, ich sage es nochmal, das Erste ist Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Das war bei Abraham so, das haben wir gesehen. Das war bei David so, er hat auch das Wort Gottes nicht gut genug gekannt. Er war nicht gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Wir haben das bei Nadab und Abihu gesehen und wir sehen es jetzt wieder bei Ussia, der seine eigenen Gedanken machte und das Wort Gottes hat deutlich gesagt, dass nur die Priester ins Heiligtum gehen dürfen und keine anderen. Gott hatte das gesagt. Und überall, und ich habe jetzt hier nur Geschichten, ja, eine Auswahl von Geschichten. Ja, wir könnten noch viel mehr zitieren. Aber das ist mal eine Auswahl, die uns sehr deutlich diese Seite zeigt, dass es nicht allein auf unsere Beweggründe ankommt und auf unser Herz ankommt, aber dass es natürlich auch wichtig ist, was in unserem Herzen ist. Heißt es nicht auch zuletzt in Matthäus 15, Vers 8, dieses Volk, und das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Auch da finden wir wieder, dass es natürlich auf das Herz ankommt. Und dann haben wir noch eine Begebenheit in Amos, die können wir auch uns noch dran erinnern. Und Amos war wirklich eine dunkle Zeit, der Amos, der musste dort prophezeien und da war so eine Haltung im Volk Gottes, dass man so äußerlich so den frommen Schein so aufrecht erhielt. Man opferte, man hatte auf seinen Festen, hatte man auch noch immer Opferhandlungen dabei, aber ansonsten lebte man im Götzendienst, man hat seinen Nächsten ausgenommen, man hat keine Bruderliebe gezeigt, die Liebe zum eigenen Volk gezeigt. Man hat sich der Bequemlichkeit hingegeben in dieser Zeit. Man hat dem Wohlstand nachgegeben. Man hat sich daran ergötzt an dem Wohlstand. Ihr müsst einfach nur mal Amos 6 lesen, da wird das sehr deutlich geschrieben. Und dann sagt Gott zu diesem Volk, ich hasse, ich verschmähe eure Feste und eure Festversammlungen, mag ich nicht riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer und eure Speisopfer opfert, habe ich kein Wohlgefallen daran. Tu den Lärm deiner Lieder von mir weg und das Spiel deiner Harfen mag ich nicht hören. Wisst ihr, das sieht so aus, als hätten die auf ihren Festen immer noch irgendwie noch ein Opfer gebracht, aber sonst waren sie meilenweit von Gott entfernt. Und wisst ihr, das kann auch uns so passieren, dass wir unsere Feste haben und ach ja, übrigens, dann muss ja auch noch ein Lied gesungen werden, so machen wir das ja immer. Ja? Aber sonst haben wir überhaupt nichts zu tun auf unseren Festen mit Gottes Wort und es ist null von Geistlichkeit geprägt. Wir sind zusammen, wie die Welt zusammen ist und damit das Gewissen irgendwie auch noch beruhigt ist, singen wir am Ende auch noch ein Lied und am Anfang beten wir noch miteinander. Und dann sagt Gott, tu den Lärm eurer Lieder hinweg. Ich mag das nicht mehr hören. Ich mag das nicht mehr riechen. Lest mal Malachi 1, da heißt es dann sogar, ich wünschte, dass da jemand wäre, der die Türen zum Tempel verschlösse. Wenn ihr was da bringt und ihr meint, ihr könnt hier dieses halbgare Zeug mir bringen, ja, das Schlechteste, was gerade noch vom Tage übrig ist, mir geben könnt, das könnt ihr behalten. Ich wünschte, es wäre einer da, der die Türen zum Tempel verschlösse. Warum zitiere ich das? Weil wir jetzt da so direkt von betroffen sind, weiß ich nicht. Ihr müsst euch selber prüfen in eurem Herzen und wie es in eurem Umfeld ist. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass es natürlich auch auf das Herz ankommt. Dass Gott nicht nur das Äußere von uns möchte, dass wir dann noch irgendwie eine fromme Show machen, sondern dass wir von Herzen diese Dinge machen. Natürlich gehört das zusammen. Also ich hoffe, diese zwei Dinge sind uns klar geworden, dass es nicht nur auf unser Herz und auf unsere Beweggründe ankommt, sondern dass es auch auf den Gehorsam Gottes Wort gegenüber ankommt. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, dass Gott in unser Herz sieht und auch zu uns sagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Er ist an unserem Herzen sehr wohl interessiert. Enden möchte ich mit zwei oder drei Bibelstellen noch, die uns einfach noch weitere Hinweise darauf geben. Ich möchte einfach, dass ihr das Bild bekommt, wie voll das Alte Testament ist von Geschichten, die wir sehr gut anwenden können auf unsere Zeit. Und das ist so spannend und das ist auch so befreiend, dass Gott uns diese Geschichten gibt, weil wir dadurch sehen können, wie Gott sich das vorstellt. Und wir können Gott mit Freude anbeten, weil wir sehen, wie Gott sich das wünscht. Das ist doch eine Befreiung, also ich erlebe das jedenfalls als eine Befreiung, wenn man sich dieser Dinge immer wieder erinnert. Und wenn man, wie gesagt, auch vielleicht in der eigenen Gemeinde mal Fragen hat und Dinge einführen möchte, dann muss man bestimmte Dinge einfach mal überdenken, was wollte Gott vielleicht auch mir dadurch sagen. Alle Dinge sind zu unserer Belehrung geschrieben. Und da finden wir dann zum Beispiel auch mal so eine Stelle, und ich pick wirklich nur ein paar raus, man könnte noch unzählige andere Bibelstellen erwähnen, da heißt es in 2. Mose 20, Vers 25, und wenn du mir ein Altar aus Steinen machst, sollst du ihn nicht aus behauenen Steinen bauen, denn hast du deinen Meißel darüber geschwungen, so hast du ihn entweiht. Nun, jetzt fragen wir uns die Stelle, das ist uns zu Vorbildern geschrieben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung. Was bedeutet das jetzt für uns? Und ich möchte, natürlich ist das jetzt, was ich mache, ich wage eine Auslegung von diesen Dingen. Wir müssen einfach uns fragen, empfiehlt sich das einem geistlichen Gemüte oder nicht, was ich jetzt sage? Es sind natürlich Dinge, wo man drüber reden muss und reden kann. Aber ich meine, dass ich manche Dinge empfehlen, mal zumindest darüber nachzudenken. Denn es heißt hier, denn hast du deinen Meißel darüber geschwungen, so hast du diesen Altar entweiht. Und es ist sehr interessant, im Rahmen der Stiftshütte gab es viele künstlerische Dinge, die in Kunstwirkearbeiten hergestellt werden sollte, vom Steinmetzen hergestellt werden. Also da war ganz viel, was wirklich kunstvoll gemacht werden sollte. Gott hat nichts gegen Kunst, die uns daran erinnert, an die Kreativität unseres Schöpfers. Aber wenn es um den Altar ging, dann heißt es, da soll bitte kein Meißel drüber gezogen werden. Das soll bitte nicht verändert werden. Da soll man nicht irgendwelche künstlerischen Dinge mit verbinden. Also wenn es um Dinge geht, die mit dem Altar, also da, wo das Opfer die zentrale Rolle spielt, und das weist immer auf das Opfer unseres Herrn Jesus hin, dann heißt es hier, dass kein Meißel darüber geschwungen werden soll. Dass Gott nicht interessiert ist an unserer Kunst. Gott möchte nicht, dass wir ihm unsere Kunststückchen zeigen, wenn wir zusammenkommen. Wisst ihr, ich höre mir auch gerne mal einen Poetry Slam an, ja, nennt man heute so. Ja, das sind so Gedichte, die so poetisch gesprochen werden. Die sind manchmal sehr schön, ja. Aber die haben nichts in der Anbetungsstunde zu tun, so schön die auch sind. Das ist eine Kunst, das zu machen. Und die Leute, die das machen, das ist großartig. Aber es hat nichts in der Anbetung Gottes zu tun. Der Gott möchte nicht mit unseren Kunststückchen, weil wisst ihr, dann kommt der andere mit, sagt der Gott hat mir die Gabe gegeben, Fußball zu spielen oder mir die Gabe gegeben, Tischtennis zu spielen. Dann mache ich da meine Kunststückchen und sage, das biete ich jetzt Gott an. Ja, aber das hören wir doch heute. Ja, Gott hat mir doch die Gabe des Klavierspielens und das und jenes gegeben. Das will ich ihm wieder zurückgeben. Das wird doch gesagt. Ja, dann sage ich, Gott hat mir aber die Gabe zum Tischtennisspielen gegeben. Das möchte ich ihm auch anbieten. Und dann mache ich da meine Kunststückchen. Ja, oder der Josia kommt da mit seinem Diabolo und macht hier diese komischen Dinger. Ja, und bringt Gott das einfach und sagt hier, Gott hat mir ja diese... Ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen. Ja, dass uns einfach klar wird, dass das kein Argument ist. Ja, Gott hat mir da eine Gabe gegeben. Wir müssen uns die Frage stellen, was will Gott von uns? Und Gott sagt uns, wie ich meine, hier in dieser Stelle, er ist nicht an unserer Kunst interessiert. Das soll etwas sein, was frisch ist, wir haben uns mit dem Herrn beschäftigt und dann bringen wir, und dann können wir das auch stammeln und dann können wir, Hauptsache, es ist wirklich etwas, was der Herr uns gegeben hat, was wir in der Woche vielleicht mit dem Herrn erlebt haben, wo uns etwas Schönes am Herrn wieder groß geworden ist. Und wenn da jemand dann mal stottert, ist das auch kein Problem. Das kann unbehauen sein. Denkt mal drüber nach, ob das nicht in so eine Richtung gehen könnte. Der zweite Vers ist, und du sollst nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit nicht deine Blöße an ihm aufgedeckt wird. Also der Altar, der sollte ebenerdig sein. Der sollte nicht erhöht sein. Wir sollten nicht durch eigene Bemühungen erstmal uns zu der Höhe von Christus hinauf bewegen, bis wir in Stufen immer mehr in diesem Flow sind, dass wir Gott richtig anbeten könnten. Der Jesus kommt auf unsere Standhöhe hinab. Er möchte nicht, dass wir durch unsere Bemühungen ihm nahen, sondern das wird auch zu nichts bringen, wenn wir ihm etwas bringen von uns. Sondern er kommt zu uns herab und dann können wir ihm das sagen, was wir an ihm gefunden haben. Und die dritte Stelle steht in 2. Mose 30, Vers 37, Vers 38. Und damit schließe ich dann, und was das Räucherwerk betrifft, das du bereiten sollst, so sollt ihr in der gleichen Zusammensetzung für euch selbst keines machen, sondern es soll dir heilig sein für den Herrn. Wer ihm Gleiches macht, um daran zu riechen, der soll ausgerottet werden. Also da geht es wieder um das Räucherwerk. Räucherwerk ist immer etwas, was für Gott gebracht worden ist, damit Gott das annehmen kann, dass er da einen Wohlgeruch dran hat. So wie es im Neuen Testament Gott sich unsere Anbetung, die Frucht der Lippen, wünscht, und das Opfer des Lobes und sich wünscht, damit etwas für ihn gebracht wird. Und wenn es um dieses Räucherwerk geht, dann sollen wir das nicht für uns machen. Fragen wir uns wirklich auch in der Anbetung, auch wir Brüder, die uns sich an dem Dienst beteiligen, machen wir das, um selber daran auch Spaß zu haben, dass wir das für uns machen? Oder ist unser wirklicher Wunsch, dass wir es allein für Gott bringen? Wir sollen nicht daran haben, um daran zu riechen, wie es hier heißt. Also es soll in der Anbetung wirklich um Gott gehen und eben nicht um das, was wir Gott vermeintlich bringen könnten. Wisst ihr, wenn wir eine Bühne haben und da spielt einer wirklich was sehr Schönes und das ist manchmal sehr rührend. Ich habe sowas alles schon erlebt. Nur wisst ihr, in dem Moment steht doch diese Person dort auf der Bühne im Mittelpunkt. Also ich kann mich dann von nicht frei machen, dass ich dann nicht denke, ach, das ist aber nett, wie der das macht. Aber dann bin ich doch schon gar nicht mehr mit Gott beschäftigt. Und Gott möchte einfach, dass wir nicht etwas haben, wo wir dran riechen, ja, um mit dieser Bibelstelle zu sprechen, sondern dass wir was für uns haben, sondern wir wollen etwas bringen, wo allein Gott Freude dran hat. Und Gott hat nicht in diesen perfekten Darstellungen und Events, die wir da anbieten können, wo alles geplant ist, Freude, sondern er hat auch manchmal oder sicherlich auch Freude daran, wenn zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen und die in ganzer Schlichtheit irgendwo in einem Wohnzimmer zusammenkommen und in Aufrichtigkeit Gott loben und preisen. Das können wir uns vielleicht manchmal gar nicht mehr vorstellen, ja, dass Gott daran Freude haben könnte. Ja. Aber das sagt uns Gottes Wort. Ich danke euch, dass ihr Geduld gehabt habt, durchzuhalten. Jetzt gibt es ja auch was zu essen, das ist die positive Nachricht. Und danach werden wir dann weitermachen mit dem anderen Thema. Ja, dann würde ich jetzt noch mit uns beten und auch für das Essen danken, auch wenn es noch nicht auf dem Tisch steht.